das Thema Halt, also das, was ich für Halt einfach auf dem Herzen gehabt habe und das, was ich euch weitergeben möchte, da möchte ich, habe ich in der, in, im Laufe der Woche war ein Bibelvers, war der Vers von einem Pfarrer in den Losungen und den möchte ich jetzt erst einmal vorlesen. Und zwar, bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flut. Flug, kannst du das nochmal rein, da? Das, ja. Stimmt, ein bisschen. War ja ein bisschen zu schnell von dem einen in das andere. Ja, das ist tatsächlich vielleicht berechtigt. Aufpassen, was da kommt. Bleibt mein Leben ohne Spur, wie des Vogels Flug? Oder ziehe ich für die Saat Furchen wie ein Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Also es hat mir einfach narrisch gut gefallen. Es haben ja dann immer eine Bibellese dazu und es haben auch immer Bibeltexte dabei und ein Text war dabei, das war der Psalm 84,6. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Also ich glaube, dass jeder von uns möchte einfach den, zu den Menschen kehren, denen es wohl ergeht. Und wenn man das liest, wohl den Menschen, also da, das ist eine Verheißung, die in Gottes Wort steht. Wohl den Menschen, und diese Verheißung ist aber verknüpft mit einer Bedingung. Und die Bedingung ist, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachfolgen, nachwandeln. Der Ludwig, der hat heute, darum habe ich es mir jetzt dann von ihm geben lassen, gesagt, der hat was anderes, aber es passt einfach so, was er jetzt dann doch sich entschieden hat, uns eingangs schon mitzugeben. Gott offenbart sie einfach uns, jedem persönlich, also nicht, wenn man jetzt hat, praktisch sozusagen als in einer christlichen Familie, sondern er offenbart sie, wer wir haben und wer er ist, durch die Schöpfung, so hat der Ludwig gesagt, und dann er offenbart er sie auch in unserem Gewissen, also wir können sehr wohl entscheiden, ich glaube, das weiß jeder, was gut und böse ist, außer es ist schon recht abgestumpft, was es schon auch gibt, dann offenbart er sie uns auch durch die Gesetze im Alten Testament und dann offenbart er sie durch Jesus und auch durch das Neue Testament und er offenbart sie auch praktisch in unserem Herzen. Er möchte wirklich, er hilft uns, dass das Wissen, das in unserem Kopf ist, nicht nur im Kopf bleibt, sondern dass es in Fleisch und Blut übergeht. Also es ist wirklich so, aus uns ist es nicht möglich, aber Gott konnte es einfach in uns wirken. Und dann offenbart er sie eben auch nur durch uns Christen. Also dass das unser Leben und unser Verhalten, da soll man Gottes Liebe und auch seinen Heilswillen erkennen. Und so, wenn ich einfach das nimm, was der Pfarrer da geschrieben hat, dieser Theo Lehmann, dann habe ich mir für mich, und wenn den Vergleich, den er für das Leben ansteht, und dann erkenne ich einfach Folgendes, ich für mich jetzt, ich habe mir da zwei Bilder ausgesucht, also das, er beschreibt das ja, das eine eben das Bild vom Vogel, also der bleibt mein Leben ohne Spur wie wie des Vogels Flug, oder eben dieses Bild von den, dass man Furchen praktisch zirkt für die Saat. Und wenn ich jetzt den Vogel hernehme, dann strahlt der Vogel für mich Freiheit aus, der strahlt für mich unabhängig aus, der strahlt für mich Leichtigkeit aus. Auch sowas, der kann überall und nirgends sein, er lässt sich nicht festnageln, er möchte einfach frei sein, ohne Verbindlichkeit. Wenn ihm was nicht passt, dann ist er einfach weg. Und es sind so ein paar so Beispiele, die mich so ein bisschen verknüpfen mit dem Bild von dem Vogel. Wenn ich das Bild mit dem Flügen anschaue, dann kommt für mich, strahlt das was ganz anders aus. Es strahlt aus, das ist Arbeit und es ist manchmal mühevoll. Ich brauche ein gutes Werkzeug. Jeder weiß das, wie viel leichter das vieles ist mit einem guten Werkzeug. Dann brauche ich auch eine Planung. Also das heißt, ich brauche den richtigen Zeitpunkt, muss auch ein bisschen wetterabhängig, muss aufs Wetter ein bisschen schauen. Ich brauche auch Weisheit. und brauche auch Können. Also das heißt, ich muss es auch lernen. Ich muss wirklich auch, braucht eben lernen, tut man einfach durch das, dass man hört, dass man was mit von Eltern oder von irgendwie oder von einem, ja, dass man halt von jemandem das auch erklärt kriegt. Und dann ist es aber so, dass ich auch Erfahrung brauche. Also jeder weiß das selber, dass man die meisten, am meisten lernt, indem man Fehler macht. Weil man dann auch das, das bleibt einfach dann auch besser hängen. Und das passiert uns ja alle. Wir machen Fehler und aus dem lernt man, wenn man denn wieder aufsteht und wieder weiter anpackt. Und dann muss ich mich auch für die Arbeit stärken, weil sonst klappt es zusammen. Und ich glaube, wenn wir in die Runde fragen würden, gibt es wahrscheinlich noch viele, da euch auch sicherlich noch das eine oder andere einfallen. Ich glaube, jeder war schon mal in der Situation, da wo man sich wirklich wünscht, kann die mich doch einfach irgendwie die junge Leitung wegbeamen. Also das heißt, ich bin einfach einmal irgendwie aus der Situation nicht mehr da. Wo wir frei sein können, wo wir unabhängig sein können, wo wir uns nicht festnageln brauchen, wo wir keine Verantwortung tragen müssen, wo wir nur auf uns selber schauen können, aber alle von uns, also ihr wisst das alle und ihr auch, dass das eigentlich ein unrealistischer Wunsch ist, wenn man das Leben ernst nimmt. In den Herausforderungen des Alltags, da kann man sich schon unterschiedlich bewegen und da gibt es wirklich Menschen, die stellen sich der Verantwortung einfach nicht, die schauen nur auf sich selber. Sie sind dann einfach mal weg, egal was hernach kommt, egal wer zu schauen kommt. Die Gründe dafür können Egoismus sein, die können Stolz sein, Unvergebenheit, Trotz, Verantwortungslosigkeit, aber die Gründe können auch Enttäuschung sein, Wut oder verletzt sein, weil dass man verletzt ist, weil nie erkannt wurde, was man eigentlich alles da hat, weil einem zum Beispiel großes Leid zugefügt worden ist und so weiter. Und jetzt, wir als Christen sind natürlich dann noch zusätzlich in der Herausforderung, dass man, dass das Leben nicht nur an den Maßstäben gemessen wird, die wir uns selber stellen oder die, wo vielleicht von außen, von irgendjemand, Arbeitgeber oder irgendwas gestellt wird, sondern wir müssen uns auch messen lassen an Gottes Wort und was er einfach zu unserem Tun sagt. Das heißt, in der Ausrichtung in unserem Leben, da geht es nicht darum, was wir fühlen und was uns bewegt oder diese menschlichen und fleischlichen Gründe, sondern also diese sollen nicht bestimmen, wie wir handeln, sondern in unserem Leben als Christen soll wirklich Gottes Wort uns führen und soll uns leiten. Und das ärgert uns manchmal. Und manchmal ärgert es uns öfter, als uns lieb ist. Und da passiert es dann immer wieder, dass wir machen, was wir wollen und dass wir das auch begründen. Also mir kommt das oft auch in Gesprächen, es gibt manchmal, dass Menschen Dinge machen, die, muss ich wirklich sagen, ich verstehe das menschlich, ich kann das wirklich nachvollziehen, einfach menschlich. Aber wenn Gott was für, nicht für gut heißt, dann weiß er einfach, was gut für, also wenn er was nicht für gut heißt, dann weiß er, was gut für uns ist. Und dass einfach in einem anderen, auf einem anderen Weg kein Segen drauf liegt und auf dem Weg, wenn wir uns ausrichten, wie er das möchte, ein Segen drauf liegt. Und so glaube ich, haben wir alle schon mal erlebt, wenn man das wirklich schafft in Situationen, dass man überwindet, dass man eben so handelt, entgegen dem, wie es mir eigentlich zumute war. Oder dass man sich entscheidet, dass man das umsetzt, was Gottes Wort sagt, auch wenn sie wirklich innerlich alles querstellt. Da hilft es oft, wenn ich jemanden, zu jemandem gehe und ihn um Gebet bitte, dass der Herr wirklich Kraft gibt. Und wenn man nüchtern betrachtet, wirklich das macht, was gesund ist, und wenn man einfach nicht das macht, was ich gerade fühle, wenn ich mich von meinem Gefühlszustand nicht steuern lasse, wenn man das schafft, so geht es mir und ich denke, viele von euch auch, dann ich kann immer nur sagen, Herr, danke für die Situation, die habe ich mir nicht ausgesucht und ich darf es mir auch niemals aussuchen. Aber ich bin durch die Situation gewachsen und bin gereift. Und ich habe die mehr und mehr kennengelernt. Meine Beziehung zu dir ist tiefer denn je geworden. Ich möchte die Erfahrung nicht mehr missen. Also ich glaube, das ist tatsächlich sowas, wo einfach, wenn man durch Krisen geht, was man danach sagen kann. Wenn denn praktisch in den Situationen der Herr auch Herr sein darf. Und heute möchte ich euch meine Gedanken praktisch anhand von einem Buch von der Bibel aufzeigen. Und es geht um ein Buch, das ihr zwar sicher alle kennt, Das ist Jona und der Wal. Und genauso kennt sie es wahrscheinlich meistens, weil mir das Buch wird oftmals reduziert auf eine spannende Geschichte, die dramatisch ist, die die Kinder total lieben, die es einfach immer wieder vorgelesen haben möchten. Aber ich bin einfach der Meinung, das bewegt mich schon lange her, dieses Buch habe ich eigentlich ich selber so, dass man es mal richtig betrachtet, in einer Wortverkündigung noch nie gehört. Vielleicht eigentlich ihr schon. Aber es war mir schon lange auf dem Herzen, das einfach mal herzunehmen. Und ihr seht es in dem das Nächste, einfach nur mal, da seht ihr Israel vom Pfeil und Ninive ist ein bisschen weiter hinten und Tarsis, da wo der Jona hin will, das ist in Spanien. Also der wollte schon mächtig weit weg. Dass man einfach nur mal so ein bisschen erkennt, wie er versucht hat, einfach Gott auszukommen. Das Buch, ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich das Buch eigentlich in Kurzfassung, zwar nicht so kurz, wie man es die Kinder erzählt, dass wir es kurz durchgängen, aber damit es ein bisschen, vielleicht für viele ist es vertrauter oder irgendwie auch nett, oder man ist auch erinnert, wie man es vielleicht, wenn die Kinder schon groß sind, wie man es gelesen hat. Ich habe Kinderbilder, von einem Kinderbilderbuch die Bilder hergenommen. Genau, dann fangen wir an. Mitten im schönen Land Israel sitzt Jona. Eines Tages hört er eine Stimme. Gott sagt zu ihm: Jona, steh auf. Geh in die große Stadt Ninive. Die Menschen sind dort so böse. Ich kann nicht länger zusehen. Also in der Bibel, da steht: Denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Und es steht drin, die Bosheit bei den Menschen in Ninive, die bestanden in Götzendienst, in Tempelprostitution und wirklich in Gewaltexzessen. Und der Jona, der geht. Aber er geht nicht nach Ninive, er läuft weg. Er geht in eine andere Richtung. Er geht ans Meer. Er zahlt Fahrgeld, er steigt in ein Schiff und das Schiff fährt weit weg, immer weiter weg von Ninive. Er flüchtet. Und der Grund dafür ist, dass Jona die Menschen in Ninive hasst. Denn die haben Israel schon großes Leid zugefügt und sie waren ihre Feinde. Und vielleicht hat er Angst gehabt, einfach in diese Stadt zu gehen, weil die Stadt und die Menschen für ihre Grausamkeiten bekannt waren. Und außerdem hat der Jona empfunden, der Jona war ein Prophet, er hat empfunden, dass die Gnade und die Barmherzigkeit, die Gott geben konnte, die auch das Volk Israel schon erlebt hat, dass die nicht solchen Heiden zusteht. Und zu den Assyrern schon gleich gar nicht. Und wo kann man mir da hin? So könnte ich mir vorstellen, sind seine Gedanken gewesen. Wo kann man mir da hin, wenn da jeder zur Begnadigung durch Gott Zugang hätte? Diese Heiden, diese Assyrer, die verdienen den Tod. Also die sollen wirklich kriegen, was sie verdienen. Fällt mir ja im Traum nicht ein, dass ich da hingehe und ihnen die frohe Botschaft predige. So, glaube ich, war einfach das Denken von dem Jona. Gut, er geht auf das Schiff und der Gott schickt einen großen Sturm. Die Wellen sind hoch und das Schiff ist echt in Gefahr. Und die Matrosen, ich meine, die haben sicherlich viel Erfahrung gehabt. Und wenn Matrosen mal Angst haben, dann sind sie mit Sicherheit in Todesgefahr. Sie schreien, und zwar jeder zu seinem Gott: Hilf uns, Gott, lass uns nicht ertrinken. Steht da in der Bibel, dass diese Matrosen Heiden waren. Jeder hat irgendwie einen anderen Gott gehabt. Der Jona, der hat nichts gemerkt. Der hat unten unter Deck ist er gelegen und hat geschlafen. Und einer der Matrosen geht hinunter und ruft: Wach auf, Jona, hilf uns beten, vielleicht hört dich Gott. Also Heide geht zum Jona und bittet ihn, zu seinem Gott zu beten. Es hat sie aber nichts, also Jona hat auch nicht gebetet, also es hat sie nichts da. Und dann haben die Matrosen das losgeworfen, um zu erfahren, wer jetzt schuld ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie praktisch die Situation nicht einordnen haben können, weil die mit Sicherheit, ich meine, die haben früher ja viel mehr gewusst, wie so die Wetterlage ist. Also ich glaube, dass die das einfach nicht einordnen können, dass jetzt so ein Sturm kommt. Auf jeden Fall haben sie das losgeworfen, wer daran schuld ist, dass die Seeleute in so ein Unglück stürzen. Und es war im Altertum ein weit verbreitetes Mittel. Also einfach, um die Gottheiten zu befragen. Und Gott konnte sie dieser Mittel bedienen. Und das hat er auch da, weil das Los ist auf den Jona gefallen. Und dann daraufhin hat sich der Jona einfach outen müssen. Und der Jona sagt, Gott wird mich nicht hören. Ich bin an allem schuld. Also Jona hat genau gewusst, was los ist. Ich bin an allem schuld. Ich habe ihm nicht gehorcht. Darum hat er den Sturm geschickt. Jona sagt dann zu den Matrosen, werft mich ins Meer. Die Matrosen, also man kann da lesen, die haben noch irgendwie versucht zum Rudern, dass sie an Land kämen. Also irgendwie waren die jetzt nicht so sofort, dass sie den, dass sie den dann ins Meer geworfen haben. Aber es hat nichts geholfen. Also sie hatten keine Chance. Sie sind einfach nicht vom Fleck gekommen. So haben sie dann letztlich das da, was der Jona gesagt hat. Sie haben ihn ins Meer geworfen. Und es steht auch in der Bibel, obwohl das alles eigentlich Leute waren, die nicht gläubig waren, haben sie große Furcht vor dem Zorn Gottes gehabt. Weil, nachdem sie eben erfahren haben, dass Jona vor dem Angesicht Gottes geflüchtet ist, also auf der Flucht war. Also die haben zwar ihre Gottheiten gehabt, aber die wussten, wer Gott ist. Und die wussten auch um die Macht. Und so, nachdem also sie den Jona ins Meer geworfen haben, hat der Sturm wirklich aufgehört und ein großer Fisch hat den Jona verschluckt. Und in dem Zusammenhang steht auch noch, was wirklich beeindruckend ist, das ist, dass die Heiden praktisch von der Allmacht, nachdem dann sofort der Sturm aufgehört, so beeindruckt waren von der Allmacht Gottes, dass sie ihm anschließend Schlachtopfer dargebracht haben und dass sie ihm Gelübde gelobten. Also das ist schon, Gott hat diese Situation einfach in einer Art und Weise auch nochmal genutzt, um sich zu offenbaren. Dann ist der Fisch unten tief im Meer und der Jona, der ist in dem Bauch des Fisches, 3 Tage und 3 Nächte. Und der Jona rief zu Gott und er tat wirklich Buße. Er verspricht ihm Gehorsam und noch einiges mehr wurde ihm bewusst. Ich möchte euch das ganz kurz vorlesen. Das ist, steht dann in Jona 2. Und zwar ab Vers 2. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir, aus dem Schoß des Sheol rief ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Also da, das ist der erste Teil, da ist ja der Jona schon praktisch im Bauch des Fisches. Also er dankt Gott für die Rettung durch den Fisch, weil er weiß, er wäre sonst ertrunken. Und mit dem Schoß des Sheol beschreibt er Gott, dass er weiß, dass er dem Tod näher war, als wir dem Leben. Eigentlich sehr nah. Dass er eigentlich da schon gefangen drin war. Es geht dann weiter. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. All deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich in deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Riegel Erde war hinter mir, auf ewig geschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Also das finde ich schon so eigentlich auch so ein Zeugnis für uns. Er hat Gott gedankt, aber er hat dann auch Gott alles gesagt. Er hat ihm seine Not beschrieben. Und das, also einfach das für sich selber, einfach das nochmal alles rauslassen. Er hat da überhaupt keine Scheu gehabt. Aber was da zum Schluss steht, er hat gewusst, dass wenn er zu Gott betet, ganz egal was er gemacht hat, das Gebet kommt an. Also das kommt da einfach bei diesen paar Versen raus. Also das hat er gewusst, das Gebet kommt an. Und dann sagt er noch im Gebet, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung und der Herr bei dem Herrn ist Rettung. Und das ist, Gott weiß, dass er vorher ähnlich war denen, die Götzen verehren. Aber er sagt, er möchte nicht so bleiben. Er sagt einfach zu Gott, ich möchte wieder zu dir kehren. Und er verspricht, und der Jona verspricht wirklich Gott erneut, dass er gehorsam sein möchte. Also das kann nur jemand machen, der wirklich einfach auch zu Gott eine tiefe und innige Beziehung hat. Er weiß um seins, um seine Angst, seine Gründe, aber er weiß auch, dass Gott ihn hört, dass er einfach zu Gott gehen kann, ganz egal was vorher ist. Und Gott hat gehört und er hat ihm geholfen. Und der Fisch spuckt Jona ans Ufer. Und noch, dann sagt Gott nochmal so: Jona, geh nach Ninive. Sage den Leuten dort, Gott wird euch bestrafen. Und dann geht Jona. Er geht in die große Stadt. Er geht durch die Straßen und er ruft den Menschen zu: Gott wird eure Stadt zerstören. Ihr tut so viel Böses. Ihr raubt, ihr mordet, ihr lasst die Armen hungern. Ihr müsst alle sterben. 40 Tage habt ihr noch Zeit. Und die Leute von Ninive, die erschrecken. Und sie glauben ihm. Sogar der König stand von seinem Thron auf und legt den Mantel ab und hüllt sich in ein Sacktuch und setzte sich in Staub. Also das finde ich auch so gewaltig. Also ich meine, das ist das einzelne Menschen, aber von oben bis unten, alle, das ganze Volk glaubt diesen einzigen, also diesem Jona. Und der König, der befahl außerdem, dass alle Menschen und sogar die Tiere, auch die Tiere, nichts zu sich nehmen, nicht mal Wasser. Sie sollen sich mit einem Sacktuch bedecken und mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren und sie sollen Gott bitten, dass er sich ihnen erbarmt. In dem Vers 3, in Jona 3, 9, steht eben so ein bisschen wir, die diese Bewohner beten. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Also das finde ich, das ist echte Buße, das ist wirklich echte Umkehr, dass sie einfach nicht davon ausgängen, okay, wenn wir jetzt nichts trinken, wenn wir jetzt das Sacktuch rüber tun, sie wissen, also das finde ich, erkennt man praktisch bei diesen Versen, dass sie sehr wohl wissen, dass das Gnade ist und dass sie sich nichts aus eigener Kraft und mit dem Tun erwirken können, sondern sie wissen, dass es Gnade ist, wenn Gott umkehrt. Und Gott sah ihre Taten, möchte sagen, Gott sah ihr Herz, dass sie von dem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Also ich habe mich schon gefragt, was muss der Jona für ein begabter Prophet gewesen sein? Oder anders ausgedrückt, wie sehr muss er alles Fleischliche hinten haben lassen und muss sie von Gott wirklich inspirieren hat lassen, dass innerhalb kurzer Zeit, ich glaube, es steht 3 Tage, ist er durch die Straßen gegangen. Innerhalb kurzer Zeit hat er praktisch dieses ganze Volk, und in der Stadt Ninive gibt es Aufzeichnungen, waren 120.000 Menschen, dass er dieses ganze Volk erreicht hat, vom König bis, und diese Stadt war ja bekannt für Götzendienst. Und in denen Herzen war es, also hat es übel ausgeschaut. Aber Gott hat Jona benutzt, weil er einfach den Jona gekannt hat. Und Gott hat sie nicht aufhalten lassen durch nichts. Ja, und dann sitzt Jona vor der Stadt und der war unfassbar zornig. Er betet zum Herrn und sagt: War das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zu Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und dann sagt Jona Gott noch, dass er sich doch seine Seele nehmen soll, denn es wäre besser, wenn er sterben würde. Also diese Aussage, wie groß muss der Hass des Jona auf diese Assyrer gewesen sein, dass er lieber tot gewesen wäre, als wir, dass er mit ansehen muss, dass diese verhassten Menschen tatsächlich Gottes Güte und Gnade erleben. Der war so entsetzt, dass seine Predigt solche Wirkung zeigt, und er war so enttäuscht, dass Gott ihnen doch das Leben geschenkt hat. Er hat für sie wirklich kein bisschen Mitleid gehabt, und er war einfach, möchte jetzt mal sagen, auf Gott wirklich sauer. Aber Gott hat, und das finde ich dann einfach auch immer wieder so schön, Gott hat mit Jona Geduld und er begegnet ihm in seiner Not, weil der Jona, Gott weiß ja, warum der Jona so einen Hass gehabt hat. Wer weiß, was er persönlich oder was das Volk erlebt haben, was die mitgemacht haben. Also er kennt, er kann das praktisch, Gott kann das praktisch auch einordnen. Er ist nicht, er verurteilt ihn nicht und verdammt ihn nicht, sondern er begegnet Gott mit Geduld. Und er begegnet ihm und er möchte ihm einfach mit Hilfe von einer Pflanze was sagen. Und da versucht ihm Gott, dass er Jona was beibringt. ihr kennt das alle, also der Jona, so steht's, hat Jona hat sich eine Hütte gemacht und dann hat Gott praktisch da einen Rizinus drüber wachsen lassen, damit es einfach kühler ist, ist ein bisschen, also den Rizinus praktisch, als der verdorrt ist, steht eben auch nochmal diese, steht auch nochmal über die, was von der Hitze und wie es da von der Witterung her war. Und so war es so, dass sich der Jona total gefreut hat und dass er so praktisch gut aushalten hat können. Aber das war ein Tag und am nächsten Tag hat er praktisch in der Morgenröte, hat Gott da so einen Wurm bestellt und der hat den Rizinus gestochen und die Staude ist verdorrt. Und als dann die Sonne aufging, da hat Gott dann auch noch einen sengenden Ostwind geschickt und die Sonne hat da Jona auf den Kopf gestochen, ist eigentlich von Gott auch gemein, gell? Dass er da noch was dazu macht. es war so heiß, dass er ermattet niedersank. Also ich glaube, dass er einfach fast ohnmächtig geworden ist. Und da wünscht er wieder, dass lieber seine Seele sterbe. Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und da sagt dann Jona, sagt dann Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Also auch da wieder, das ist schon schief vermessen vom Jona, gell? Ja. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollten nicht jammern um Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Dazu auch viele Tiere. Und so endet das Buch Jona. Also es steht nicht da, was jetzt Jona, was sie da jetzt in ihrem bewegt hat. Aber ob er jetzt da umgekehrt ist, ob er sein Herz freisetzen hat lassen. Das Einzige, was Jona erkennt oder erkennen muss, Gott hat das letzte Wort. Und ich habe mir gedacht, also, dass man eigentlich von dieser Jona, von dem Buch Jona tatsächlich viel lernen kann. Ich kann ja auch nur von meinem ausgehen, was mich einfach jetzt da so bewegt hat. Und ihr habt sicherlich auch noch zusätzliche Gedanken. Also man muss wissen, dass Jona Prophet war. Und ein Prophet war alttestamentlich eine von Gott beauftragte Person, der den Menschen Gottes Willen verkündigt. Und im Neutestamentlich ist das mit der Prophetie ähnlich. Es ist eigentlich praktisch eine Geistesgabe. Wenn jemand prophetisch redet, sollte man einfach unter der Leitung des Heiligen Geistes, also gemäß von der Schrift, den Willen Gottes an die Gemeinde weitergeben. Also es geht nicht nur darum, einen Ausblick in die Zukunft zu geben. Und ganz egal, was Gott für einen Plan hat, er weiß, wie er, das sieht man dem Jona, mit uns ans Ziel kommt. Wenn er einen Plan hat, lasst er sich mit nichts aufhalten. Natürlich kann man sagen, wir haben keine Jonas. Das ist genauso, wie wenn man Hiob liest und sagt, wir haben keine Hiobs. Und trotzdem können wir was lernen daraus. Gott hat für jeden von uns einen Plan. Und das glaube ich, also ich kenne es von mir und ich kenne vielleicht auch viel von euch. Es ist einfach so, dass wir oft ganz schöne Ehrenrunden dran. Der Jona hat dann eine Nummer, dann ist er gegangen. Wir, je nachdem, um was das geht, dran auch oft eine oder zwei oder vielleicht mehrere Ehrenrunden, weil wir einfach nicht in die Gänge kommen, weil wir einfach gewisse Wege nicht gehen möchten, weil wir einfach für bestimmte Dinge, die wir vielleicht eigentlich so ein bisschen keimt schon, wo man eigentlich weiß, man müsste sie ändern, weil man einfach für bestimmte Dinge immer wieder Erklärung und eine Rechtfertigung sucht. Der Jona ist von seiner Aufgabe weggelaufen, hat seine Gründe gehabt, seine menschlichen Gründe. Und wir laufen auch oftmals weg. Wir laufen vor uns selber weg oder auch von Gott. Der Jona, Gott hat Jona zugerüstet. Er hat ihm vielleicht auch die Angst genommen. Ich finde, mit den Kindern haben wir es vor einiger Zeit, sind wir diese Geschichte eben wieder durchgegangen. Und uns ist dann auch gekommen, dass der Jona ja erlebt hat, dass Gott so mächtig ist, dass er ihn einfach durch einen Fisch praktisch, dass er ihm das Leben retten kann. Also eine aussichtslose Situation und Gott bei Gott ist nichts unmöglich. Es sind einfach so einfache Botschaften, aber es ist einfach nur mal so. Und so kann ich mir vorstellen, dass praktisch durch das, was Gott praktisch in dem Jona sie bewegt hat, in dieser Todesangst, auch in dem, wo er 3 Tage und Nächte in dem Bauch gewesen ist und nicht gewusst hat, was passiert, dass ihn das wirklich ermutigt hat, einfach Gott zu vertrauen. Bei uns ist es auch so, dass wir einfach wissen, manchmal so, ich kann da nur von mir sagen, ich weiß auch manchmal, was ich für einen Weg zum Gehen habe und fühle mich aber nicht imstande. Weil ich selber bin so, ich mache nichts aus dem Verstand, sondern ich sage, Herr, wenn dieses und jenes, dann bitte lass du das in mein Herz fallen, dass das mich wirklich ganz durchdringt, weil wenn das in mir verwurzelt ist, dann hält mich auch nichts auf. Wenn das nur aus dem Verstand ist, dann ist es schon oftmals ganz schön gefährlich, dass man wieder umschwenkt. Und so möchte ich jetzt einfach sagen, dass Gott einfach weiß, wie unser Herz und unsere Gesinnung ist, ob man wirklich mit ihm in seinen Spuren gehen möchte oder ob man, das eine ist ein Mundbekenntnis, ein Lippenbekenntnis, und aber eigentlich im Gedanken und im Herzen ist ganz was anderes. Und wenn wir es wirklich ernst mit ihm meinen, dann führt er uns eben einfach auch manchmal durch Umwege. Im Nachhinein sagt man, es war nicht nötig, wenn es stimmt, aber nicht auch. Es ist einfach, manchmal sind Umwege tatsächlich auch nötig. Man hätte es vielleicht leichter haben können im Nachhinein gesehen, aber manchmal sind Umwege nötig, damit man einfach erwächst und damit man reift und damit man einfach Gott noch viel tiefer kennenlernt. Der Jona, also muss ich sagen, er ist ein von Gott berufener Prophet gewesen. Also ich finde, dass der eigentlich schon ziemlich schräg drauf war. Aber Gott hat sein Herz gekannt und Gott hat ihm Talente gegeben. Und diese Talente möchte wirklich auch Gott nutzen für sich. Und deswegen war der Jona für Gott kein Problem. Also ganz im Gegenteil. Der Gott hat sich, wie ich schon gesagt habe, bewiesen, dass er das letzte Wort hat. Und er hat auch dem Jona gesagt, oder sagt es uns auch, dass er sie durch nichts aufhalten lässt. Er weiß, wie und wo er Jona zur Umkehr bewegen kann. Und das ist das, da dürfen wir sicher sein, das ist das, was Gott von uns auch weiß. Er weiß sehr wohl, wie er uns helfen kann, dass wir in der Spur bleiben. Es gibt Menschen, die sind einfach so unerreichbar für Gottes Werben. Und von unserer Sicht aus hat man das Gefühl, dass ihnen die Augen nicht geöffnet werden können. Aber auch, was Gott bei solchen Menschen tut, das bleibt tatsächlich in seinem Ermessen. Es liegt nicht in unserem Ermessen. Das, was ich für mich immer sage, das ist das, ich kann Gott vertrauen, dass Gott richtig urteilt und dass er richtig beurteilt und dass er gerecht ist, dass er gnädig ist und barmherzig ist und dass er bis zum Schluss all seine Möglichkeiten ausschöpft. Niemand kriegt das Heil geschenkt. Es ist wirklich diese Umkehr und diese Buße. Aber Gott wehrt jeden Menschen bis zum Schluss versuchen, dass er ihn berührt. Ja, es ist das, was ich zuerst schon gesagt habe, finde ich eben auch tatsächlich interessant, dass in Situationen, in denen wir versagen, wie zum Beispiel auf dem Schiff, dass dann dort tatsächlich Gott die Situation benutzt, um sich bei den Heiden zu offenbaren, die ja dann tatsächlich ihm Schlachtopfer gegeben und Gelübde abgelegt haben. Also das heißt, bei Gott ist das ganz wurscht, wie er mir. Er nimmt alle Möglichkeiten wahr, die er kriegen kann. Weil wir dann auch oftmals von uns enttäuscht sind, dass wir ja so überhaupt nicht uns als Christen dargestellt haben. Aber das darf man einfach ablegen. Es war so, wie es war. Und wir können einfach wieder vorwärts gehen. Wir müssen einfach nicht dann an dem hängen bleiben. Das, was ich schon erkenne bei mir und auch immer wieder mitkriege, das ist das, dass Gott, er reicht uns die Hand, er sagt uns auch durch sein Wort und durch die Verheißungen, dass wir wirklich praktisch die Hilfe einfordern dürfen. Und wir machen es oft nicht. Und wenn man jetzt die Sicht bei dem Jona, dass er praktisch dass er dennoch geoutet wurde durch das Los. Also es ist wirklich so, man kann so viel aus dieser Geschichte praktisch lesen, einfach in so Details, was Gott alles möglich ist. Fakt ist, dass eben der Jona, dass Gott immer Möglichkeit hat, dass er uns oder den Jona eben zur Buße bringt und uns an den Ort setzt, wo wir wieder aussetzen können. Und im Jonas Herzen, das ist das, weil, also ich kenne das so auch von mir, dass man manchmal praktisch nicht vorstellen kann, wie man vielleicht spürt, man muss diese und jene Wege gehen, aber man kann sich nicht vorstellen, wie es sollte das gehen. Und da kann man dann einfach auch in der Situation praktisch oder die Situation Gott so bringen. Und bei dem Jona, durch das, was er mitgemacht hat, erkenne ich oder sie hier, dass er praktisch durch das, dass er Gott praktisch in so einer Tiefe erfahren hat, dass das ihm wirklich die Kraft und die Klarheit gegeben hat, dass er den Auftrag ausfüllen kann. Und es ist ja so, dass der Jona hätte jetzt auch praktisch das aus Gehorsam oder aus Angst vor Gott machen können, aber ich weiß nicht, er war vielleicht zittrig durch die Straßen gegangen. Auch das hat Gott gewusst. Also ich glaube, dass Gott viel mehr sieht, was wir für eine Ausrüstung brauchen, damit wir authentisch sind, damit wirklich Gottes Kraft wirken kann und nicht überlagert wird von eines Teils dem Dienst und andererseits eben aber vielleicht der Angst oder nur aus Gehorsam oder irgendwie was zu tun. Und so hat, das erkenne ich einfach so in der Geschichte, dass Gott keinen Fehler gemacht hat. Dass er um das mit dem Jona, dass der Jona diese Wege gegangen ist, weil er einfach nicht gerüstet war. Und Gott hat ihn einfach so abgeholt. Es ist wichtig, dass man einfach erkennt, dass wir vor Gott nicht fliehen können. Und dass man erkennt, wenn wir umkehren, dass wir dann auch gerettet werden. Und dass man erkennt, dass wenn wir einfach ungehorsam gegen Gott sind, dass das uns Schwierigkeiten bringt. Und wenn wir umkehren und wenn wir bereuen, dass wir dann wieder an den Ort kommen können, wo man mit Gott wieder anknüpft. Dass er mit uns weiter vorwärts geht, aber eben manchmal noch am Umweg. Und was ich eben auch nachvollziehen kann, und vielleicht kennen das auch einige von euch, das ist, wenn wir, sage ich mal, der Jona ist jetzt dem Tod so nahe gekommen. Also wenn man praktisch in einer ganz schwierigen Situation ist, dass man praktisch dann auch Gott sehr nahe kommt. Kennt ihr das von dem Psalm 23? Und wenn ich wandle in, also wenn die Strecken düst, wenn ich wandere im Unheil, ja, genau. Ihr kennt es ja alle. Praktisch, das ist einfach, ich fürchte kein Unheil. Und das geht eigentlich nur in dieser Situation, wo eigentlich ganz was anderes vor Augen ist. Das ist, weil Gott mir Hoffnung gibt. Und das Gebet von dem Jona eben in Kapitel 2, ich habe es euch ja vorgelesen, war so intensiv und es war so nahe dem Herrn. Und ich selber habe das oft auch schon erlebt. Gott sagt, heute ist das auch in den Gebeten vorgekommen, dass er in den Schwachen mächtig ist. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht, je stärker ich mich fühle, desto schwächer ist mein Gebet. Und je schwächer ich mich fühle, desto stärker ist mein Gebet. Und so muss ich sagen, also man spürt, wenn man das liest, wenn man wirklich dieses Gebet, dieses Kapitel 2, wenn man das liest vom Jona, man spürt, wie Jona den einzigen Strohhalm, der Herr ist, der hat den genommen, der hat den festgehalten, der hat den nicht wieder auslassen. Dein Glaube hat dich geheilt, so kennen wir, kennen den Ausspruch. Und den Glauben, dass bei Gott nichts unmöglich ist, und diesen Glauben in so einer Situation zum haben, das ist Gnade. Und die Gnade, die kann jeder erfahren, der sich da noch ausstreckt. Allerdings ist es so, wenn das nicht immer, also wenn das nicht mehr und mehr zu meinem Lebensstil geworden ist, sondern wenn ich eher leichter andere sichere, vermeintlich sichere Strohhalme immer wieder nimm, dann wird es in so einer Situation tatsächlich auch schwierig sein, dass man dann tatsächlich Gott Raum gibt und ihn festhält. Gottes Gnade ist auch da größer. Aber ich sage, je mehr man da in Beziehung einfach zum Herrn ist, je näher, dass man ihm ist, umso leichter fällt es einem einfach auch in schwierigen Situationen fest an ihm zu bleiben und ihn nicht auszulassen und ihn nicht loszulassen und wirklich zu wissen, Herr, bei dir gibt es alle Hoffnung. wenn ich diese vermeintlich sicheren, anderen sicheren Strohhalme das habe, dass ich mich auf stur stelle oder dass ich mich nicht unterordne, dass ich mich nicht festnageln lasse, dass ich keine Kompromisse eingehe, oder dass ich mein Verhalten rechtfertige oder dass ich Gottes Wort so zurechtlege, wie ich es brauche, dass ich mich an Menschen festhalte oder dass ich resigniere. Also der Jonas hat praktisch am Herrn festgehalten und der Herr hat ihn gesegnet. Er hat dem Fisch geboten, so stets ihn wieder auszuspeien. Ja, jetzt ist der Jona nur so erfüllt von der Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat, dass er nach Ninive geht und in großer Autorität predigt. Und da glaube ich tatsächlich, also das habe ich vorher auch, wenn ich es mit den Kindern so gelesen habe, eigentlich auch so nicht. Ich glaube tatsächlich, dieses vorherige Erlebnis mit ihm, das hat den mutig und das hat den stark im Herrn, das hat den einen, der hat gewusst, die können mir nichts anhaben. Ich glaube, dass der einfach, obwohl er wusste um die Grausamkeiten, der hat da eine von Gott geschenkte Autorität ausgestrahlt, die einfach diese Menschen überwältigt hat, einschließlich den König. Und deswegen denke ich einfach, dass tatsächlich das vorher gebraucht hat, dass das auch wirklich so in Gottes Plan war, damit das so möglich war. Das glaube ich einfach. Wir alle brauchen eigentlich immer eine besondere Begegnung mit Gott. Unser Leben sollte nicht nur bestehen, wir bleiben an dir, Gott, wenn wir besondere Begegnungen haben. Aber wir brauchen besondere Begegnungen als Ermutigung für den Alltag. Und Gott weiß das auch und er schenkt uns auch diese besonderen Begegnungen. Er gibt uns mit Sicherheit alles, um in seine Spuren gehen zu können, wie wir am Anfang gelesen haben. Es liegt nur an uns, uns auch da dann noch auszustrecken. Und wird ja, lesen wir ja, dass Gott tatsächlich die Assyrer begnadet und der Jona zornig geworden ist, das ist eben auch so eine Situation, die glaube ich jetzt einfach, also ich kenne sie und von euch vielleicht auch so manche, da hat man tatsächlich mit Gott Mächtiges erlebt. Der Jona, ein von Gott ausgesandter Prophet, hat 100%igen Erfolg gehabt und dann in einem schwachen Moment war das Fleisch mächtiger. Es war das alles weg, sondern das Fleisch, das ist einfach durchgekommen. Es ist einfach kein Gedanke von dem, wie Gott gewirkt hat oder was er jetzt gemacht hat, hat da Raum gekriegt, sondern es war wirklich in ihm einfach wieder der Hass. Er hat diesen Hass und das Erlebte und einfach die Wut ist groß geworden in ihm. Und da hat er Hilfe gebraucht. Und auch da ist es so, wenn Gott das einfach, der uns kennt, er kann das richtig beurteilen. Er schenkt Hilfe durch einen Menschen, durch ein Wort, durch irgendwie oder irgendwas. Da in dem Moment hat wirklich Gott, ist Gott selber eingegriffen und hat ihm durch diese Rizinuspflanze einfach, wollte er ihm einfach was sagen. Ich habe einmal jetzt geschaut, wie so eine Rizinuspflanze ausschaut. Muss eigentlich so scheint diese Pflanze auszuschauen. Das ist von irgendeinem botanischen Garten. Und steht auch da, das steht da in der Beschreibung, dass die vorkommt im Alten Testament beim Jona und dass die wirklich sehr schnell wächst. Wir eben Gott auch noch, hat eben dann auch noch zusätzlich zur besseren oder zu dem, dass es ihm noch bewusster war, einfach auch noch ihn noch mit diesem Ostwind und mit dieser starken Sonne, da wo er fast ohnmächtig geworden ist, hat ihm das noch gegeben und hat ihm dann einfach durch diesen Spiegel vorgehalten und hat ihn belehrt und hat ihm wirklich gesagt, du bist betrübt, der du nichts dazu da hast, dass der da gewachsen ist. Und du bist betrübt wegen dieser Lächerlichkeit, die dir wirklich geschenkt worden ist, was wirklich Gnade ist. Ich habe es dafür einen Tag geschenkt, sei froh um den einen Tag. Du bist betrübt wegen dieser Lächerlichkeit. Und du schreibst mir vor, dass ich diese 120.000 Menschen, die gut und böse nicht unterscheiden können, so steht das nämlich ja. Also das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Also Gott hat gewusst, dass diese Menschen diese Botschaft tatsächlich brauchen, um sich zu entscheiden. Weil er gewusst hat, dass die Gut und Böse nicht unterscheiden können. Wahrscheinlich durch das, dass die so verroht waren. Du schreibst mir vor, dass ich die nicht verschonen soll. Du schreibst mir vor, dass ich ihnen keine Möglichkeit geben darf, umzukehren und Buße zum tun. So sind wir alle, mehr oder weniger. Wir selber sind dankbar für die unverdiente Liebe, für die Güte, für die Gnade, für die Barmherzigkeit, für die Treue, mit denen wir gesegnet werden, ohne dass wir es verdient haben. Aber wir sind schnell selber dabei, selbstgerecht und gnadenlos in Bezug auf andere Menschen zu sein. Wir schnell beurteilen wir in einem wirklich Rundumschlag, ohne noch zum Denken, ohne Weisheit, Menschen oder Situationen. Wie oft argumentieren wir auch damit, dass Gott uns dieses oder jenes sagt. Oder dass wir müssen, wie Gott das meint. Und die Gefahr ist schon leicht, dass man auch da getäuscht wird, selbst wenn man sowas hernimmt. Weil wenn wir nicht in enger Beziehung zu Gott nehmen, können wir das Gottes Wort auch für unsere Zwecke missbrauchen. Wenn wir in enger Beziehung zu Gott sind, können wir das nicht. Wir strecken uns oftmals nicht danach aus, dass uns Gott seine Sicht aufzeigt oder dass er uns hilft, praktisch da einen weiteren Blick zu kriegen. Der Gott hat in Jona 4 ganz klar aufgezeigt, warum ein Assyrer ein Anrecht darauf hat, Buße zum tun, umzukehren. Er hat einer Gnade, Güte und Barmherzigkeit geschenkt. Und er hat es einer ja nicht umsonst geschenkt, sondern es war verbunden mit einer echten Umkehr und mit einer Ausrichtung zu ihm. Ich habe zwei Sachen gelesen. Das eine ist, da steht 200 Jahre oder 120 Jahre ist dann Ninive tatsächlich zerstört worden. Aber sie haben, möchte ich jetzt mal sagen, einfach durch das vom Jona wirklich gute zwei Generationen oder mehrere einfach mit Gott gelebt. Oder ist es dann vielleicht abgeflacht wieder, aber Gott hat ihnen wirklich eine Chance gegeben. Ihr kennt das Bibelwort in Matthäus 7, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Jeder kennt das. Aber als ich mir das jetzt ausgesucht habe, habe ich mir nur gedacht, richten. Also zumindest geht es mir so, ich habe das einfach so immer gedacht, das ist so ein bisschen, dass wir die Situation einschätzen. Das stimmt nicht, wir schätzen sie nicht ein. Richten heißt, dass man über einen Menschen ein Urteil fällt. Und wenn ich richte, dann maße ich mir was an, das was wirklich nur Gott zusteht. Also ich denke, dass in der Beschreibung vom Jona, dass sie viele unserer Schwächen praktisch niederspiegeln. Und wenn wir nicht Stück für Stück einfach diese Dinge ans Kreuz bringen, dann werden sie mehr und mehr unser Leben bestimmen. Und sie werden uns auch mehr und mehr verunreinigen. Aber Gott deckt unsere Schwächen auf. Und das ist wirklich gut. Ich persönlich bin froh, dass Gott mir am Anfang meines Lebens mit ihm nicht aufgezeigt hat, was ich alles für Schwächen habe. Weil das war mir wahrscheinlich zu viel Gewinn. Aber so weiß er genau, wann was möglich ist und wann was droh ist und wann er was mit mir aufarbeiten kann. Und das macht er bei jedem, der das wirklich möchte. Weil Gott, das ist nicht unser Lippenbekenntnis, nicht auf das schaut er, sondern er schaut wirklich auf unser Herz. Und es geht ihm einfach nur, wenn ich bereit bin, einfach in seine Spuren zu gehen. Und es ist einfach gut, in Gottes Spuren zu gehen. Einfach aus dem einfachen Grund, wie wir am Anfang gelesen haben, in dem Text. Was, Madeleine, magst du mir nochmal das geben? Bleibt mein Leben ohne Spur wie des Vogels Flug oder ziehe ich für die Saat Furchen wie ein Pflug? Ich will meine Schritte in Gottes Spuren gehen, dann wird auch mein Leben nicht im Wind der Zeit verwehen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, Herr, für dein Wort, Herr. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du wirklich bei jedem weißt, wo er steht, Herr. Herr, du weißt, ob vielleicht irgendjemand gerade einfach wie der Jona im Bauch des Walfischs ist und nicht ein noch aus weiß. Herr, du weißt alles. Manchmal gibt es Situationen, die sind nicht so dramatisch. das ist ganz wurscht, Herr. Du kümmerst dich wirklich um alles, Herr. Und wir dürfen wirklich freimütig immer vor deinen Thron kommen. Wir können dir alles sagen. Wir können eine Bestandsaufnahme unserer Situation dir bringen. Und wir dürfen wirklich wissen, dass jedes Gebet ankommt. Und wir dürfen wirklich wissen, dass bei dir nichts unmöglich ist, Herr. Herr, ich möchte dir wirklich von ganzem Herzen danken, Herr. Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr Jesus, und dass bei dir Gnade ist, Herr. Herr, dass es bei dir immer einen Neuanfang gibt und dass wir dir zu 100% vertrauen können. Danke, Herr, dafür. Amen.